SWR Kultur. Gast vor acht.
Guten Abend, Heike-Dine Körting.
Einen fröhlichen guten Abend. Ich freue mich herzlich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
Schön. In Ihrer Biografie steht der Satz, wir sollten das Leben genießen. Es kann so schnell vorbei sein. Deswegen versuche ich, jeden Abend mit einem Lächeln ins Bett zu gehen oder zumindest mit einem schönen Hörspiel. Wofür haben Sie sich denn gestern Abend entschieden? Für also ein Lächeln oder ein
gestern
Hörspiel?
Gestern Abend habe ich erst ein Lächeln und dann doch noch ein Hörspiel eingeschaltet. Ich habe erst im Rundfunk gesucht, ob ich irgendwas Nettes finde und das dann mit dem Timer ausmachen kann. Ja. Und dann habe ich aber doch lieber mein eigenes Hexe Lilly gehört.
Und dabei schlafen Sie dann ein?
Da schlafe ich wunderbar ein.
Ist das nicht
genau.
So aufregend?
Naja, das ist ein Kinderhörspiel, was besonders schön ist, von dem Knister geschrieben. Sehr fröhlich und sehr vergnüglich und da hat man keine Sorgen. Also ich mache mir nicht so Sachen an, die jetzt mit viel Rumbum oder meine Gruselserie oder die drei Fragezeichen, dann nehme ich mir immer welche, die ein bisschen sanft sind am Abend.
Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr wunderbares Hörspielstudio. Wie sieht es da aus? Wie klingt es da? Wie riecht es da? Wie ist Ihr Tag vor dem Abend dann?
Da muss ich Sie erstmal durch die Eingangstür bringen. Dann gehen Sie 2 sehr hohe Etagen hoch bis in den zweiten Stock.
Das ist eine Villa am vornehmen Roten Baum in Hamburg?
Richtig, eine uralte Villa. Was heißt uralt? Die ist von dem Haller gebaut, 1964. Und da gehen Sie dann über schöne, knarrende Treppen, die natürlich in den Hörspielen auch oft vorkommen, gehen Sie dann bis in den zweiten Stock und dann machen Sie dann die Tür auf. Und da kommen Sie erstmal in einen Raum, der die meisten Rundfunkleute ein bisschen umhaut. Heutzutage oder die Filmleute, denn da stehen lauter große Bandmaschinen. Mhm. Und zwar habe ich noch die alten Telefunkenmaschinen, M5 und wie sie alle heißen. Dann ein Mischpult mit 36 Reglern. An der Wand hängen lauter Schleifen, die wir ganz früher als Rundbandschleifen benutzt haben, als man das noch nicht über Loops über einen Computer machen konnte. Versteckt dahinter steht auch ein Computer für Aufnahmen. Dann ist ein großer Turm auf der rechten Seite. Da sind die CD-Zuspieler drin und Kassettenzuspieler noch drin. So, das ist der Raum, in dem ich selber sitze. Da sitze ich dann hinter dem Regiepult und mache da auch Ton und Regie gleichzeitig. Das hat den großen Vorteil für mich, dass ich dann immer den direkten Kontakt mit dem Schauspieler habe. Und da gucke ich durch eine große Fensterscheibe in den Nachbarraum und da ist ein halbrunder Tisch. Und um den halbrunden Tisch stehen 6 feste Stühle und von der Decke hängen die Mikrofone runter. Links und rechts sind noch Standmikrofone, falls jemand nicht so gerne im Sitzen spricht. Ja, und das Ganze riecht ein bisschen nach Teppich und auch immer ein bisschen nach Kaffee und Kuchen, denn die Schauspieler werden gut versorgt bei uns.
Oh, ganz wichtig. Sie gucken durch die Scheibe zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ja. Sie haben immer gerne viele Menschen auch im Studio, also miteinander, dass sie wirklich miteinander das produzieren. Ja. Ne? Nicht also, Einzelstimmen, die dann zusammengebaut werden.
Richtig, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die 3 Fragezeichen nehmen, was ja immer unser Hauptthema ist oder jedenfalls das bekannteste und vielleicht auch das beliebteste von allen. Da sitzen dann auf jeden Fall immer meine 3. Rechts von mir sitzt Justus Jonas, also Oliver Rohrbeck. Mir gegenüber Jens Wawaczek, das ist der Peter Shaw und Bob Andrews auf der linken Seite. Und dazwischen sitzen dann die anderen Hauptpersonen, die wir haben. Und ich versuche immer, dass wir alle Sachen, in denen viele miteinander sprechen und Dialoge miteinander haben, dass möglichst alle versammelt sind und alle miteinander schauspielern und einander auch ein bisschen Reaktionen machen können. So sieht das bei uns aus. Und das Ganze ist mit Teppich und an der Decke sind ein bisschen weiße Wolken auf blauem Himmel gemalt.
Hamburger Himmel.
Ja, genau so.
Jetzt haben diese Schauspielerinnen und Schauspieler also Dialogbücher vor sich und spielen eben dann miteinander und ihre Rollen.
Richtig.
Und sie sitzen hinter der Scheibe, führen Regie, sagen, das war spannend, das muss spannender oder schneller.
Richtig,
oder.
Genau.
Und sie machen alle Geräusche. Die Geräusche kommen von ihnen.
Wir machen das also so, dass die eine oder die einige ganz wenige Geräusche, die direkt zur Sprache passen, also der macht den Lichtschalter an oder der Kommissar fesselt gleich mal jemanden gemütlich, entweder mit Handschellen oder mit Kordeln oder was, dann lege ich die auch schon mal auf den Tisch. Und einige von den Schauspielern sind so begabt, dass sie die gleich mitmachen können, wie zum Beispiel der Jens Wawacek, der hat immer dann seinen Schlüsselbund dabei, der hat immer den Dietrich-Set dabei und damit kann er dann auch schon ein bisschen knacken. Dann ist das Schöne, dass es dann auch wirklich direkt unter seinem Atmer sitzt. Die anderen Geräusche, also die atmosphärischen Geräusche und die schwierigen Geräusche, die machen wir dann selber. Die bereiten wir im Prinzip genauso vor in einem Nachbarraum, einem großen Geräuscheraum. Da sind haufenweise Schubladen. Das im einen ist der Sand, im anderen sind die Steine, die Gläser, die Metallsachen, die weiß ich was alles, Stoffsachen oder die Ketten und was man alles so braucht. Und dann würde man eben den Rohdialog geschnitten, fix und fertig haben, setzt die Kopfhörer auf, geht in den Geräuscheraum und spielt das Ganze dann als Hörspiel mit.
Und Sie sind selber auch dabei als Stimme, als Rabe?
Ja, also als Blackie. Da muss ich ja immer mal sagen, irgendwie so, Tür zu, Tür zu. Oder Rab, Rab, immer was dazwischen. Oder Telefon, Telefon. Und dann sagen die, ja, das wissen wir, dass das Telefon klingelt. Ja, das darf ich machen. Oder in einer Serie, das ist der seltsame Wecker. Da habe ich auch den Weckerschrei gemacht, mit dem ja unzählige Kinder Freude hatten und viele aber auch sehr erschreckt wurden.
Mhm. Wie geht der?
Ja, also das kann ich Ihnen jetzt nicht vormachen, denn das habe ich so viele Male gemacht, da geht so in der Tendenz, aber viel mehr und viel länger. Und danach war ich auch herrlich eine ganze Woche heiser.
Ach, verstehe, es ist gefährlich für die Stimme. Über diesen Büchern steht der Name Alfred Hitchcock, also bei den drei Fragezeichen, der die aber nicht geschrieben hat. Die haben verschiedene Autoren geschrieben. Und eine Besonderheit bei den drei Fragezeichen ist, dass diese drei Detektive immer noch die Originalbesetzung sind. Die haben als Jungs angefangen, als 12-, 13-Jährige, sind inzwischen um die 60 und spielen immer noch diese Rollen, die gleichen Stimmen. Wie verändert sich denn Ihre Arbeitsbeziehung nach so vielen Jahren? Sie siezen sich immer noch, ne?
Mit den Ja, das wollen sie auch nach wie vor. Ich duze die natürlich, denn ich habe sie ja nun als kleine Kinder kennengelernt. Es gibt so eine Art, wir sind ja freundschaftlich und ich sage immer, es sind meine Kinder. Aber es gibt auch einen gewissen Respekt, sagen wir mal so. Und das ist sehr schön. Wir treffen uns ja nun regelmäßig seit zig Jahren. 3, 4, 5, manchmal auch 6 Mal im Jahr. Da haben wir immer so kleine Inseln. Das klappt auch wunderbar. Die werden da fürs ganze Jahr schon festgelegt. Und für die ist es wie ein halbes Nachhausekommen. Und für mich ist es natürlich ein herrlicher Weg, den Prozess von den Kindern. Ja, die hatten ja glücklicherweise alle keinen herben Stimmbruch. Mhm. Bis so langsam durch wurden sie älter und erwachsener. Und ja, für mich sind sie immer noch die Kinder.
Die drei Fragezeichen. Wir sprechen weiter mit Heike Dine Körting, die nicht nur legendär Hörspiele machen kann, sondern auch Autos reparieren oder Recht erkämpfen. Dime la verdad, no me engañes más, pa que tú estás. Ah, dime la verdad, no me engañes más, pa que tú estás. Heike Dine Körting ist unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Sie ist Hörspielproduzentin, Regisseurin, Autorin, Sprecherin, wirklich eine Legende. In dieser Woche, Frau Körting, ist ihre Biografie erschienen. Die beschreibt ein wirklich bemerkenswertes Leben, das ja biblisch beginnt in einem Stall in einer Krippe.
Richtig. Und zwar ist meine Mutti, wollte fliehen von Berlin Richtung Schlesien, ist dann, war ja dann 45. Da hat sie Unterschlupf gefunden, weil sie hochschwanger war. bei einer Tante, die wohnte in Thalbürgel auf einem Bauernhof. Und da konnte sie dann in dem Stall, durfte sie dann unterkommen mit meinen zwei beiden Brüdern, Klaus und Uwe. Der eine damals 10 Jahre, der andere 8 Jahre. Ja, dann wurde ich so quasi in den Blaubeeren geboren. Und da gab es ja kein Bettchen und nichts. Und da wurde ich in die Krippe gelegt. Und meine Brüder hatten schrecklich Angst. Da waren die Kühe drumherum. Hatten immer Angst, weil die wollten immer mich ablecken. Und das ist einfach zu schön zu hören, wenn ich das mir habe erzählen lassen.
Sie kommen aus einer großbürgerlichen Familie, die aber immer wieder Armut erlebt hat, eben auch nach dem Krieg. Wie hat sie das geprägt?
Also es hat mich insoweit geprägt, als dass ich bis heute für alles eigentlich sehr dankbar bin, was ich heute habe und was ich auch heutzutage machen kann. Es gibt wirklich die Zeiten, die ich auch noch selber schon erinnere, wo man eben aus Brennnesselnsuppe, meine Mutti versuchte zu kochen, oder Löwenzahnsalat. Weiß man heute allerdings, dass das ja auch besonders gesund ist. Das wird ja heute wieder gemacht. Ja, aber ich kriegte zum Beispiel, gab es keine Süßigkeiten oder einen Schnuller, da kriegte ich immer ein Stück Steckrübe in den Mund gesteckt. Und gestern habe ich mir eine Steckrübensuppe gemacht, weil ich Steckrüben immer noch liebe.
Das ist ein Geschmack, den Sie mit der positiv aufgeladen ist.
Ja, genau.
Sie haben dann als Erwachsene wirklich Ihr Ding gemacht, sehr selbstbestimmt gelebt als Schauspielerin. Sie haben einen Klamottenladen gehabt für Studierende, die haben Sie aufgemacht. Sie haben in einer Autowerkstatt gearbeitet, können bis heute Motoren auseinandernehmen. Ja. Sie haben Jura studiert, sind Rechtsanwältin geworden, haben auch als Rechtsanwältin gearbeitet und haben eben dieses riesige Hörspielwerk. Woher kommt diese Energie?
Also die ist mir irgendwie angeboren. Ich habe einfach auch Lust. Das Leben macht Spaß und mir macht meine Arbeit auf allen Gebieten Spaß. Ja, es macht mir einfach Freude. Wenn ich aufwache, dann springe ich mit Vergnügen auf. Ich kenne Zeiten, wo ich das mal nicht tat. In der Schule war ich nicht so besonders gut. Aber generell freue ich mich immer auf den Tag, an dem ich was schaffen darf und schaffen kann.
Ja. Juristin, also Jura ist ein sehr nüchterner, sachlicher Stoff. Wie ist denn dann Ihr Einstieg gewesen in die Welt des Kreativen?
Das ist alles parallel gelaufen. Es war also so, dass mein Vater mir mein Studium nicht allein finanzieren konnte. Insofern musste ich zusehen, dass ich überall was jobbe, wo ich irgendwie ein bisschen Geld verdienen kann. Und also Hörspiele haben mich immer interessiert, Rundfunkhörspiele. Ich war immer pünktlich um 2 Uhr sonntags war ich dann bei Eduard Marx oder abends um 6:30 husch husch ins Körbchen. Hat mich immer als Kind interessiert, habe auch mit meiner Freundin schon auf so einem alten Tonband-Telefunkengerät schon selber Hörspiele gemacht. Und ja, und dann hatte ich eben mal mitgekriegt, dass der Beuermann eine Schallplattenfirma gegründet hatte und unter anderem eben auch ein spezielles Label Europa, das Kinderhörspiele macht. Und da bin ich dann mal, nachdem ich aus Genf, von meinem Studium aus Genf zurückkam, hin und habe dann gesagt, ja, ich möchte gerne mal ein bisschen mitmachen. Zum Beispiel eben, vielleicht kann ich mal ein Manuskript schreiben. Und ja, und er ist dann auch sehr nett darauf eingegangen und ich war immer neugierig. Würde ich sowieso jedem immer empfehlen. Schön neugierig sein, schön überall gucken, was ist wo, wie, um dann vielleicht seinen genauen Weg zu finden. Ja, und dann ging es eben so, ich habe studiert und dann gleichzeitig geschrieben und dann habe ich gefragt, ob ich nicht vielleicht auch mal ein bisschen mal eine Regie machen darf. Dann durfte ich das auch und dann bin ich so Stückchen für Stückchen habe ich mich da reingearbeitet, gleichzeitig mein Studium fertig gemacht und auch mein zweites Staatsexamen und habe dann die Chance gehabt, was mache ich nun? Mache ich jetzt Juristerei hauptberuflich und ich sage immer, es ist immer noch mein Hauptberuf und die Hörspielmacherei ist mein Hobby.
Ein sehr erfolgreiches Hobby ist es geworden. Sie haben Andreas Beuermann erwähnt, den Gründer des legendären Europa-Hörspielverlags, wurde Ihr Mann. Ein legendärer Typ, Hörspielmacher, auch ein verrückter Sammler. Einer, der Ihnen alles zugetraut hat. Der wusste, die kann man nicht bremsen.
Nee, ganz genau. Er sagte auch, als ich fragte, als ich so gerne mal auch eine richtige Serie machen wollte, sagte ich, ja, mach doch. Ich sage, was mache ich denn? Was soll ich denn machen? Er sagte, mach, was du für richtig hältst. Und ja, da habe ich gesagt, als Kind habe ich so furchtbar gerne Hani und Nani gehört, die schönen Internatsgeschichten. Ja, mache ich doch gerne. Er sagte, ja, dann mach doch. Ja, und ich habe gedacht, ich mache es mal mit meinem Bauchgefühl. Und das mache ich bis heute so.
Und daraus wurde die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Sie sind eine Frau der langen Strecke. Sie sind mit 80 immer noch im Studio. Ja. Ihre Sprecher, haben wir eben schon drüber gesprochen, die Sprecher der drei Fragezeichen sind immer noch die gleichen wie 1978.
Auch bei TKKG, auch bei Fünf Freunde.
Ja, auch jetzt alle 30, 40 Jahre lang. Und Sie selber haben nach dem Tod Ihres Mannes Andreas Beuermann nochmal geheiratet. Sie haben nach 46 Jahren einen Heiratsantrag angenommen.
Richtig, von einem Freund, mit dem wir auch zusammen studiert haben und meine Doktorarbeit machen wollte, mein Beuermann mich aber da weggeholt hat. Und es gab Verwirrungen hier und da. Und als nun mein Mann jetzt fast 8 Jahre tot war, habe ich dann eines Tages gesagt, weißt du, Richard, ich sag ja.
Gilt das noch von damals? Gilt die Anfrage noch?
Habe ich gar nicht erst gefragt, was meinst du? Genau, ja, ja. Und dann, also ich finde, auch in unserem Alter ist es toll, nochmal Schritte neu zu machen. Einfach nicht zu sagen, ja, sowieso bald mal vorbei, mag ja sein. Aber einfach noch neue Ziele haben. Es macht glücklich und vergnügt. Und ich habe ihn glücklich gemacht. Und es macht mich auch glücklich, einen Partner wieder an meiner Seite zu haben.
Was kommt für Sie als nächstes, beruflich, privat wissen wir jetzt?
Ich habe immer noch die Idee, eine eigene Verfilmung zu machen. Das hatte ich ja schon vor Jahren. Also ich habe noch ein sehr, sehr schönes Drehbuch von einem Freund. Naja, das habe ich noch und das möchte ich eigentlich sehr, sehr gerne selbst verfilmen.
Wenn man Sie mit Ihrer Energie erlebt, dann stehen die Chancen, glaube ich, gut. Herzlichen Dank an unseren Gast vor 8 hier in SWR Kultur am Abend, Heike Dine Körting. Grüße nach Hamburg.
Danke herzlich. Grüße zurück an alle Hörer und ich freue mich, wenn Sie Spaß haben.